HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Wo es brennt. Das Klima und die Zukunft des Waldes.
Noch immer gibt es keine Entwarnung für den Brand in Mecklenburg-Vorpommern. Noch immer kämpfen mehr als 2000 Einsatzkräfte gegen den Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Unterstützt werden die Einsatzkräfte mittlerweile auch von der Bundeswehr. Räum- und Bergepanzer sollen Schneisen in das Gebiet schlagen, um so den Feuerwehrleuten sicheren Zugang in das Gebiet zu verschaffen. Probleme bereiten noch immer wechselnde Winde und die Munition auf dem früheren Militärgelände.
Inzwischen sind es 2500, größtenteils ehrenamtliche Einsatzkräfte, die gegen den größten Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns kämpfen. Und nachdem in den vergangenen Tagen vor allem die Sicherung der umliegenden Ortschaften im Fokus stand, so geht es jetzt darum:
Löschen, 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 das Feuer muss aus,
sagt Landrat Stefan Sternberg, der den Einsatz koordiniert. Denn auch er weiß, seit nun 3 Tagen kämpfen die Männer und Frauen gegen die Flammen.
Wie lange wir das mit ehrenamtlichem Potenzial noch so aufrechterhalten können, wissen wir nicht. Also das ist einfach kräftetechnisch, jetzt wird es immer schwieriger.
Soldaten sind seit heute vor Ort. Mit Bergepanzern sollen sie die Wege im Waldgebiet befahrbar machen, so dass die Feuerwehr gefahrlos in das munitionsbelastete Gebiet rein kann. Dabei setzen die Verantwortlichen auch auf die Erfahrungen der Soldaten, die bis zum Jahr 2013 auf dem Truppenübungsplatz stationiert waren, erklärt General Gerd Kropp von der Bundeswehr.
Es ist uns jetzt gelungen, die in Anführungszeichen alte Fachexpertise aus der damaligen Zeit hier vor Ort zu bekommen. Wir sind im Moment dabei, gemeinsam mit dem Munitionsbergungsdienst des Innenministeriums und der Einsatzleitung der Feuerwehr die Bereiche zu identifizieren, in denen Brandschneisen dringend gebraucht werden.
Danach können die Feuerwehrleute, so die Hoffnung, dichter an das Feuer ran. Bis dahin heißt es aber, die Flammen weiter im Zaum halten und die Kräfte regenerieren. Etwa mit frischem Schnitzel, das Cindy Schlie vom Restaurant zur Kutsche in Lübten vorbeigebracht hat.
Wir haben 300 Schnitzel gebracht und ein bisschen Salat. Naja, wir wollten auch irgendwie helfen, irgendwie, und dann haben wir ganz spontan Schnitzel gebraten.
Und frisch gestärkt sollen dann in der Nacht, spätestens aber morgen, die deutlich verstärkten Löscharbeiten beginnen. Dafür sei auch alles vorbereitet, so Landrat Sternberg.
Wir stauen im Moment Flüsse an. Das heißt, wir haben einen Fluss hier zum Beispiel in der Region auf über 3 Meter angestaut, weil wir brauchen Wasser, 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 Wasser. Wir haben erste Brunnen, die aussteigen hier. Da ist gar kein Wasser mehr da. Wir holen aus der Elbe, wir holen ja aus den umliegenden Seen. Das heißt, alles, was an Wasser möglich ist, wird jetzt in diese Region geholt. Also wir arbeiten mit allen Partnern, mit allen Behörden hier wirklich zusammen, um die Region gut zu versorgen.
Nur eine Behörde hat bislang nichts von sich hören lassen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die dem Bundesfinanzministerium unterstellt und offiziell Eigentümerin dieses ehemaligen Truppenübungsplatzes ist.
Mit mir hat noch nicht ein Vertreter des Bundesfinanzministeriums gesprochen. Das will ich mal deutlich sagen. Und ich bin hier der Hauptverantwortliche und trage hier die Verantwortung für eine Bundesfläche im Moment. Und das hätte man sich, glaube ich, nach 3 Tagen und so einem Großschadensereignis schon mal gewünscht.
Ja, wenn es brennt, dann muss die Feuerwehr gerüstet sein. Wenn die Feuerwehr im Großeinsatz ist, dann sehen wir ja hauptsächlich die Bilder von Löschwagen und Feuerwehrleuten im Einsatz. Ein Großeinsatz wie zurzeit der in Lübten in Mecklenburg-Vorpommern oder auch der Feuerwehreinsatz beim Waldbrand in Südhessen in Münster ist aber nur dann möglich, wenn auch das Backup funktioniert. Und das besteht aus den Helfern in Weiß, die im Hintergrund für die Versorgung und auch die medizinische Betreuung sorgen. Von deren Einsatz berichtet Susanne Pütz.
Hier sind jetzt im Moment noch ca. 10 Liter Kaffee vorhanden für die Einsatzkräfte,
sagt Jürgen Krämer. Er ist verantwortlich für die Versorgung der Einsatzkräfte vor Ort. Seit gestern Mittag ist er hier im Wald bei Münster mit weiteren freiwilligen Helfern vom Deutschen Roten Kreuz.
Heute Morgen 300 Brötchen, ca. 3 Kilo Aufschnitt, 1 Kilo Marmelade, 2,5 Kilo Margarine.
Wenn so ein Einsatz ansteht, bei dem viele Menschen versorgt werden müssen, funktioniert das in kurzer Zeit. Innerhalb von einer Stunde steht die Versorgung, erklärt Bianca Spieß vom Ortsverein vom DRK Dieburg.
Bevor wir dazu kommen, allerdings haben wir eine aktuelle Warnmeldung aus unserem Verkehrszentrum. Vorsicht bitte auf der A661 Egelsbach-Oberursel. Zwischen Frankfurt-Ost und Frankfurt-Friedberger Landstraße kommt Ihnen vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Bitte fahren Sie in beiden Richtungen äußerst rechts und überholen Sie nicht. Vorsicht auf der A661 Egelsbach in Richtung Oberursel. Zwischen Frankfurt-Ost und Frankfurt-Friedberger Landstraße kommt Ihnen vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie bitte in beiden Richtungen äußerst rechts und überholen sie nicht. Und damit weiter im Bericht über die Helfer bei den Waldbränden, diejenigen, die dafür sorgen, dass die Feuerwehrleute versorgt sind, dass ihnen auch in medizinischen Notfällen geholfen werden kann. Jetzt weiter mit diesem Beitrag.
Man hat eben Kontakte zu verschiedenen Supermärkten hier in der Umgebung oder auch zu Bäckereien, Metzgereien, die man dann anfragen kann. Die machen auch sonntags auf. Zum Beispiel gibt es hier mit der Aral-Tankstelle ein Abkommen, dass bis zu 200 Brötchen mit einer Vorlaufzeit von einer halben Stunde gebacken werden können.
Ebenso schnell vor Ort sind medizinische Helfer wie Daniel Kaiser. Der Rettungsassistent leitet die Bereitschaft vom DRK Dieburg. Ein Raum in einem angrenzenden Restaurant, den haben sie zur Sanitätsstation umfunktioniert.
Für die Sanitätsstation haben wir ca. 15 Minuten zum Aufbauen gebraucht. Wir haben einen Intensivbereich kreiert, wie EKG, Medomat als Beatmungsgerät sowie Notfallrucksäcke haben wir dann dort alles platziert. Auch eine Trage, falls ein Patient zum Beispiel nicht mehr gehen kann.
Ernstere Verletzungen gab es zum Glück bei diesem Einsatz bisher noch nicht, versichert der Sanitäter.
Am ersten Tag, glaube ich, kamen wir auf 16 Hilfeleistungen. Aber das waren meistens auch relativ kleine Sachen, einfach Blasen, Schnittwunden, Schürfwunden, hier und da mal ein bisschen Kreislaufprobleme bei dem Wetter. Nichts Akutes, Gott sei Dank.
Dennoch, gerade bei diesen heißen Temperaturen ist die Hilfe der Sanitäter gefragt.
Was halt hier essentiell ist, vor allem bei diesen hohen Temperaturen, da müssen die Feuerwehrleute extrem viel trinken, weil sie auch eine extrem schwere Montur anhaben und dann natürlich auch noch diese ganze Brandbekämpfung bewältigen müssen. Da sind die Kollegen wirklich an ihrer Leistungsgrenze zum Teil.
Für die Helfer in Weiß ist ihre Arbeit dann vor allem gut, wenn sie kaum zum Einsatz kommen, meint Daniel Kaiser.
Die wissen ganz im Verborgenen, wir freuen uns auch gerne, auch sehr darüber, wenn wir gar keinen Einsatz haben, sprich, wenn wir keinen Kollegen der Feuerwehr versorgen müssen, das ist uns tatsächlich am liebsten. Aber wir sind zu deren Sicherheit da und deshalb wollen wir das natürlich auch mit Qualität hier auftrumpfen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Wo es brennt. Das Klima und die Zukunft des Waldes.
Inzwischen können die Klimaforscher nachweisen, dass diese Wetterlage tatsächlich der menschengemachten Klimaerwärmung und nicht nur natürlichen Entwicklungen geschuldet ist. Das heißt, wir müssen uns darauf einrichten, dass solche Wetterlagen häufiger auf uns zukommen. Der inzwischen riesige Waldbrand bei Lübtene in Mecklenburg-Vorpommern könnte sich also anderswo wiederholen. Die Waldbrandgefahr ist nicht nur dort sehr hoch. Was bedeutet das? Wie müssen wir uns vorbereiten, um für diese brandgefährliche Zukunft gerüstet zu sein? Darüber habe ich mit Karl-Heinz Knorr gesprochen. Ist der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Nicht in jedem Wald liegt nun Munition herum, wie in Lübtene, aber in vielen Wäldern kann es ja zu Bränden kommen, wenn das Wetter so ist wie derzeit. Die Bilder und Berichte aus Lübtene sehen nicht so aus, als seien wir wirklich gut gerüstet für solche Situationen. Ist das so oder täuscht der Eindruck?
Also der Eindruck täuscht tatsächlich, weil die Feuerwehren in Deutschland gut aufgestellt sind. Wir haben knapp 1 Million aktive Einsatzkräfte, die flächendeckend in der Bundesrepublik zum Einsatz kommen können. Die spezielle Lage dort ist durch die Munitionsbelastung geprägt. Und diese Munitionsbelastung führt eben dazu, dass die Einsatzkräfte anders als sonst eben nicht gezielt an das Feuer rangehen können, weil es vollkommen unverantwortlich wäre, sie diesen Gefahren der nach wie vor im Boden liegenden Granaten und Munitionsrückstände auszusetzen.
Spiegelt denn dieser Einsatz dort in Lübtene einen eklatanten Mangel an Löschflugzeugen oder Hubschraubern?
Nein, Löschflugzeuge sind wirklich das, was wir am wenigsten in der Bundesrepublik brauchen, wenn wir über mögliche Verbesserungen reden. Und Löschhubschrauber sind dort ja auch zahlreich im Einsatz. Dort ist ja eine wirksame Unterstützung sowohl durch die Polizeien als auch durch die Bundeswehr inzwischen angelaufen.
Wenn man sieht, dass solche Waldbrände auf den ländlichen Regionen passieren, dort haben wir vor allem freiwillige Feuerwehren. Kann man diese freiwilligen Feuerwehren diesen stärkeren zu erwartenden Belastungen aussetzen?
Ja, solange die Waldbrände eben auf eine bestimmte Grenze, auf ein bestimmtes Maß begrenzt werden können, geht es vor allem darum, dass ihnen schnell begegnet wird. Und da sind gerade die örtlichen freiwilligen Feuerwehren mit hervorragenden Ortskenntnissen, ja auch als alltägliche Nutzer dieser Wälder, als Naherholungsgebieten, war da hervorragend geeignet, um schnell an die Brandausbruchstellen heran vorzugehen. Und wenn das gelingt, was eben in Lübtheen nicht möglich ist, weil man eben die Wege nicht verlassen kann, weil man eben nur auf sehr wenigen Wegen sich dort sicher geräumt im Wald bewegen kann, dann ist es auch in der Regel möglich, die Brände wesentlich früher zu bekämpfen.
Wenn man sich die Wälder in heißeren Ländern anschaut, die häufig mit Bränden zu tun hatten in der Vergangenheit, dann gibt es da alle paar Kilometer breite Brandschneisen, die das Ausbreiten eines Feuers dann im Fall des Falles verhindern sollen. Müssen wir unsere Wälder aus Ihrer Sicht auch so umbauen, wie das in Portugal oder Griechenland gemacht wird?
Nein, da muss man auch wieder die Vegetation sehen, was für Baumtypen, was für Baumarten, welches Brennverhalten habe ich dort. Und natürlich aus der Vergangenheit auch schauen, wie war das Klima immer schon dort in den südlichen Ländern, wie war das Klima hier. Was muss man eventuell aus den Erkenntnissen des vorbeugenden Waldbrandschutzes aus diesen Ländern übernehmen? Aber man darf nie vergessen, wir haben ja ein deutlich dichteres Netz an befahrbaren Wegen in den Wäldern. Wir haben deutlich höhere Erschließung in unseren Wäldern. Und wie gesagt, man muss auch immer den Baumbestand sehen. Habe ich Nadelwälder, habe ich Laubwaldbestände, habe ich Mischwaldbestände? Liegen die am Hang, liegen die in der Ebene? All das sind Faktoren, die maßgeblich dafür sind, wie ein Wald brennt, wenn er an einer Stelle in Brand gerät.
Der Deutsche Feuerwehrverband bereitet sich ja gerade auf seinen Jahreskongress im September vor. Werden Sie sich als Verband, als Fachleute beschäftigen müssen mit Fragen des Klimawandels, was da möglicherweise auf Sie zukommen wird?
Ja, selbstverständlich. Wenn wir infolge des Klimawandels längere, heiße, trockene Sommer bekommen, vielleicht auch regenärmere oder niederschlagsärmere Winter bekommen, sodass es insgesamt zu einer größeren Trockenheit im Boden kommt, dann steigt damit zwingend die Waldbrandgefahr. Damit wird die Zahl der ausbrechenden Feuer in den Wäldern zunehmen. Und umso wichtiger wird es dann sein, dass wir seitens der Feuerwehren leistungsfähig aufgestellt sind, um diese vermehrt ausbrechenden Brände eben in möglichst kleinem Entwicklungsstadium effektiv bekämpfen zu können.
Und muss da noch nachgebessert werden oder sind Sie auf der Höhe der Zeit, sind Sie so ausgestattet, dass das funktionieren wird?
Es gibt Verbesserungsnotwendigkeiten in der persönlichen Schutzausrüstung der Einsatzkräfte für leichtere Kleidung, die auch bei hohen Temperaturen ausreichend schützt gegen die Gefahren in der Vegetationsbrandbekämpfung. Es gibt Vorschläge von uns konkret für spezielle Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge und es gibt Ideen, wie man auch die Ausbildung der Einsatzkräfte verbessern kann. Das sind Dinge, die sollte man tun. Wir überlegen, dass eine Zahl zum Beispiel von 10 bis 15 zusätzlichen Hubschraubern in der Bundesrepublik insgesamt stationiert bei unseren bewährten Partnern Bundeswehr und Polizei unterstützend da sein kann, um eine größere Verfügbarkeit im Fall der Fälle zu haben, mit Außenlastbehältern, die man vorhalten kann, um da einfach nochmal draufzusetzen und besser zu werden und auch deren Verfügbarkeit dann in einem höheren Maße gewährleisten zu können, wenn die Waldbrandsaison losgeht oder sich eben auf ihrem Höhepunkt befindet. Das sind so die Dinge, um die es uns primär geht. Und daneben natürlich noch der vorbeugende Waldbrandschutz. Also sprich eben mal zu gucken, in welchem Zustand sind die Wälder und wo könnte man durch Brandschneisen, durch eine bessere Erschließung, durch Wasserentnahmestellen, die auch im Sommer gesichert nass sind, die Situation verbessern.
Generell sind unsere Wälder im zweiten viel zu trockenen Jahr deutlich geschädigt. Manche Bäume sind schon während der vergangenen Trockenperiode von Schadinsekten angegriffen worden und zum Teil abgestorben. Das verschärft auch nochmal die Brandgefahr. Aber was bedeutet das alles für unsere Wälder? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dagmar Löffler gesprochen, der Forstrevierleiterin und Landesvorsitzende Hessen der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft. Frau Löffler, Forstleute wie Sie wissen schon seit ziemlich langem, dass unsere Wälder nicht überall fit genug sind, um den Klimawandel dann noch standzuhalten. Es wird ja schon eine ganze Weile auch darüber diskutiert, wie die Wälder sich verändern müssen, um den Klimaveränderung damit klarzukommen. Gibt es da mittlerweile ein Grundkonzept, an das sich die Försterinnen und Förster halten können?
Ja, man könnte sagen, das Ziel ist, Wälder zu entwickeln, die stabil, vital und gemischt sind. Gemischt deshalb, weil natürlich das auch eine Risikoverteilung bedeutet und damit auch Betriebssicherheit. Und gemischt bezieht sich auch auf eine gute Struktur, also auf strukturierte Bestände. Das heißt nicht nur gemischt von den Arten her, sondern auch gemischt von der Höhe, von dem Alter und natürlich auch gemischt von allem anderen, was in den Wald gehört. Das sind ja nicht nur Bäume und das ist nicht nur Holz, sondern das sind auch krautige Pflanzen und die vielen Insekten und Säugetiere, Vögel. Und deswegen gilt immer und grundsätzlich das Vorsorge- und Vorsichtsprinzip.
Jetzt hören wir ja auch von Schwierigkeiten, zum Beispiel über den früheren Brotbaum des Forstes, also die Fichte. Sie steht ja überall in Deutschland und sie steht in manchen Wäldern wohl nicht an der richtigen Stelle. Liegt das daran, dass viele Fichten auch Opfer von Borkenkäfern werden?
Ja, also aktuell ist das ganz klar der Fall. Die Fichte ist eigentlich hier in unseren Regionen nie wirklich heimisch gewesen. Sie gehört ja eigentlich in die borealen Nadelwälder. Und da gehört das auch zum Programm, dass es den Borkenkäfer gibt, der auch hier und da Kahlflächen hinterlässt. Aber dadurch, dass da die Sommer auch kürzer sind und die Temperaturen ja nie so hoch, das wissen alle, die in Skandinavien mal Urlaub machen, das ist bei uns eben anders. Und deswegen können sich diese Borkenkäfer eben ziemlich ungebremst vermehren. Und es war schon immer so, also auch in den letzten Jahrzehnten, dass die Fichte immer einen relativ hohen Anfall an Kalamitätsholz, sagt man dann, also das Holz, heißt, was aus Störungen resultiert, Stürme und eben im Nachgang auch Käfer. Aber jetzt hat sich die Lage natürlich sehr zugespitzt und dramatisiert. Und seitdem wir wissen, dass es eine Klimaerwärmung gibt, wissen wir auch, dass die Fichte die Hauptverliererin dieses Klimawandels sein wird.
Aber wenn die Fichte jetzt sozusagen der Verlierer des Klimawandels ist, gibt es denn da einen Ersatz, vielleicht irgendeinen anderen Baum, einen Exoten oder dergleichen?
Ja, da haben wir in den letzten Jahren auch schon viel drüber nachgedacht und haben Überlegungen angestellt. Da war eben zunächst die Douglasie so eine Idee. Aber man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht alles auf eine Karte setzt und jetzt mit der Douglasie vielleicht dieselben Fehler begeht, wie man damals mit der Fichte begangen hat, nämlich große Monokulturen anlegt. Und deswegen ist das Prinzip eben auch da, die Mischung, die eher kleinen Teile in Mosaiken eben und vor allem an Standorten, wo sie eben hinpasst, sie einzubringen. In den meisten Fällen künstlich natürlich, weil es sie in unseren Wäldern so nicht gibt. Und ja, die Lärche kommt wieder so ein bisschen in den Fokus. Das ist ja nun eine einheimische Nadelbaumart. Auch die Weißtanne hat sich in den letzten Jahren doch herausgestellt, dass sie doch wesentlich breiteres Standortspektrum hat und damit auch Potenziale bietet. Und wir sie auch gut in unsere Mischportfolio einbringen können.
Frau Löffel, lassen Sie uns mal auf das aktuelle Geschehen, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern, schauen. Also bei Lübten in Mecklenburg, da brennt ja hauptsächlich Kiefer. Also gibt es auch für solche eher trockenen und sandigen Gegenden eine Mischwaldlösung, also die nicht so feuergefährlich ist wie ein Kiefernwald?
Ja, sandige Standorte bieten natürlich jetzt nicht so ein großes Potenzial an verschiedenen Baumarten wie reichere Standorte, das ist ganz klar. Aber es gibt auch gerade in Brandenburg große Privatwaldbetriebe, die sehr wohl zeigen, dass auch andere Baumarten sich da etablieren können. Und das hat in dem Zusammenhang hauptsächlich auch was zu tun mit dem Wildverbiss, also im Klartext Rehwild und auch Rotwild. Wir müssen wieder Mischwald etablieren und auch dem Wald die Chance geben, dass er mit seinen standortgemäßen Baumarten sich auch regenerieren kann. Und das verbeißende Schalenwild, wenn es dann in überhöhten Beständen vorkommt, und das ist fast überall der Fall, dann ist das eben ein großer Risikofaktor, den man jetzt auch wirklich aktiv angehen muss und auch für die Bejagung neue und bessere Rahmenbedingungen schaffen muss.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Wo es brennt. Das Klima und die Zukunft des Waldes.
Der Waldbrand in der Nähe von Lübten in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in der vergangenen Nacht auf rund 600 Hektar ausgeweitet. Das größte Problem scheint nach wie vor der Wind und die anhaltende Trockenheit zu sein. Daneben auch die Munition, die dort im Boden liegt, eine Altlast. Für uns in Deutschland sind größere Waldbrände eine eher seltene Erfahrung. Normalerweise kennen wir diese immer wiederkehrenden Meldungen von brennenden Wäldern, vor allem aus dem Süden Europas. Was hat man dort eigentlich im Umgang mit diesen Bränden, mit diesen Feuern gelernt? Das haben wir unsere Korrespondenten in Frankreich, Portugal und Griechenland gefragt.
Noch hat der Prozess um die Feuerkatastrophe östlich von Athen mit mehr als 100 Toten im letzten Sommer nicht begonnen. Doch das verheerende Feuer, das in kurzer Zeit eine große Wohnsiedlung und viel Leben vernichtet hat, es zeigte auf besonders drastische Weise, was in Griechenland in der Vergangenheit falsch gemacht wurde. Schwarzbauten mit selbstgezogenen Grenzzäunen, die den Fluchtweg in Richtung Meer absperren. Ein Gewirr aus kleinen Wegen und Privatstraßen, die so unübersichtlich gebaut waren, dass sie für Dutzende Menschen zur tödlichen Falle wurden. Und fehlende effektive Einsatzpläne für den Katastrophenfall. Die griechische Regierung ließ einige Schwarzbauten inzwischen abreißen und drohte es für tausende weitere an. Doch das Flammeninferno zeigt auch, dass es gegen fahrlässig zündelnde Gartenbesitzer und gegen ungewöhnlich starken Wind, der kleinste Flammen anfacht, keine wirklich effektive Strategie geben kann. In einem Punkt hat sich Griechenland seit längerem schon auf die schnellere Bekämpfung von Brandherden bei extremer Trockenheit und Hitze eingestellt. Die Zahl der Beobachtungsposten und die Zahl der Feuerwehrleute, die auch freiwillig Wache schieben in größeren Waldbrandgebieten, ist deutlich erhöht worden. Es bleibt aber noch viel zu tun. Griechenlands Löschflugzeugflotte ist stark veraltet oder gar nicht vorhanden und die Zahl der einsatzfähigen Feuerwehrautos gerade in entlegenen Gebieten erbärmlich klein. Aus Athen Michael Lehmann.
Portugal erlebte vor 2 Jahren eine Waldbrandkatastrophe. 65 Menschen kamen im Juni 2017 ums Leben, als in der Mitte des Landes mehrere Feuer außer Kontrolle geraten waren. Die portugiesische Regierung verpflichtete daraufhin Grundstücksbesitzer, ihre Flächen feuersicher zu machen, hohe Büsche und Bäume in der Nähe von Wohnhäusern beispielsweise zu stutzen. Wer private Waldgebiete nicht von Unterholz reinigt, was oft wie ein Brandbeschleuniger wirkt, muss hohe Strafen zahlen. Die Regierung unterstützt inzwischen Waldbesitzer finanziell, die Ziegen halten. Sie fressen das Unterholz einfach weg. Außerdem schreiben Gesetze in Portugal nun vor, dass nicht mehr so viele Eukalyptusbäume gepflanzt werden dürfen. Diese Art steht auf Plantagen im ganzen Land. Sie liefern Holz für die Zellstoff- und damit für die Papierindustrie. Kleinbauern verdienen mit ihnen gutes Geld. Das Problem: Die Eukalyptusblätter sind leicht ölig und fangen in heißen Sommern schnell Feuer. Umweltschützer kritisieren daher, das Anpflanzen dieser Bäume müsse noch viel stärker reguliert werden. Oliver Neuroth, Madrid.
Waldbrände und Frankreich, das ist vor allem im Sommer kaum zu trennen. Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass vor allem an der Mittelmeerküste oder auf Korsika verheerende Brände wüten. Besonders schlimm war es 2017, als fast 25.000 Hektar Wald in Flammen aufgingen. Die französische Feuerwehr ist also im Training und daher sehr gut auf Waldbrände eingestellt. Das große Schlagwort lautet Aufklärung und Prävention, um die insgesamt 15 Millionen Hektar Wald zu schützen. Regelmäßig werden Spots und Videos geschaltet, die vor der Waldbrandgefahr warnen und zu verantwortungsbewusstem Verhalten auffordern. So müssen Anwohner in den besonders betroffenen Regionen im Sommer zum Beispiel trockenes Gestrüpp aus ihren Gärten entfernen, dürfen nichts Brennbares rund um das Haus lagern und keine Schweiß- oder sonstigen Handwerkerarbeiten durchführen. In den Wäldern gelten strikte Grill- und Rauchverbote. Feuerwehr und Zivilschutz verfügen über 1.400 extra ausgebildete Waldbrandeinsatzkräfte und über 23 Löschflugzeuge. Darunter sind auch sogenannte Canadair, Amphibienflugzeuge, die aus Seen oder dem Meer im Flug Wasser aufnehmen und über dem Brandgebiet abgeben können. Auch die Armee ist bei der Feuerbekämpfung mit dabei, unter anderem mit Hubschraubern und Überwachungsmaterial. Außerdem arbeitet die Feuerwehr eng mit dem Nationalen Wetterdienst zusammen, um besonders gefährdete Zonen frühzeitig zu identifizieren. Für die kommenden Jahre hat der Innenminister weitere Löschflugzeuge und eine Modernisierung der Flotte in Aussicht gestellt. Wer in Frankreich einen Waldbrand auslöst, kann dafür bis zu 15 Jahre ins Gefängnis kommen und muss bis zu 150.000 Euro Strafe zahlen. Barbara Kostolnik, Paris.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.